Das Archiv der Straße. Berichte von draußen. Die Reisenden. Ein Leben unterwegs zwischen Freiheit und Ausgrenzung. Episode 1. Die Straße ins Nirgendwo.
Meine Leute, dazu zählte ja ich auch, wir haben diese Straße als das gesucht. Das war was Elementares, das zu erleben. Das war die Straße ins Nirgendwo. Wir hatten ja nie Ziele. Es war immer der Weg. Ins Nirgendwo zu reisen. Wir hatten ja nie ein Ziel. Es gab ja keine Ziele. Das Ziel war, jeden Morgen aufzustehen, glücklich aufzustehen und glücklich ins Bett zu gehen.
Das ist Peter Reinhardt, ein Stuttgarter Sinto, Jahrgang 1951 und so etwas wie der Historiker seiner Leute, seiner Familie hier im süddeutschen Raum. Und auch wenn er schon immer ganz normal wohnte, ganz bürgerlich, so wie alle anderen, so ging er dennoch auf die Reise, zumindest früher. Manu Guttenberger ist eine Generation jünger als Peter, wohnt in der Nähe Stuttgarts und ist ebenfalls ein Sinto und ein herausragender Gitarrist. Man hört ihn hier im Hintergrund. Und er reist nach wie vor.
Wir fahren auf die Reise. Die Leute kommen beispielsweise von Hamburg und die andere kommt von Köln, die andere kommt von Frankreich, wir kommen von Stuttgart. Ja, dann tourt man zusammen rum, reist man zusammen rum. Also ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt in meinen Wohnwagen einsteige, dann weiß ich, okay, komm, wir fahren dahin, da sind viele Sintis, stehen viele Wohnwagen von unseren Leuten und da fahre ich einfach hin und da bin ich dann zu Hause. Früher, wo die Kinder noch nicht schulpflichtig waren, da bin ich auch im Winter draußen gewesen. Ich habe viele Jahre im Wohnwagen gelebt. Ja, dann, wenn die Kinder dann in die Schule kommen, da kriegt man dann schon Probleme dann mit den Leuten. Und die Kinder kriegen da bloß ein kleines Reisebuch mit, wo sie abgestempelt werden. Die dürfen dann dort in der Ortschaft oder in der Stadt, wo man ist, in die Schule gehen. Und da hat man einen Stempel reingekriegt, dass man die Schule besucht hat dort. Ja, das geht halt jetzt nicht mehr so richtig. Meine Tochter ist im Gymnasium, ich möchte, dass sie was Besseres lernt wie ich zum Beispiel. Dann gucke ich schon, dass ich das einhalte durch die Sommerferien, vielleicht überziehe, vielleicht schon einen Monat, zwei Monate. Und die Leute wissen das schon, weil meine Kinder sind als Reisekinder angemeldet. Also die Schule weiß jetzt, dass wir Sinti sind und dass das unsere Kultur ist, unsere Tradition. Und wenn ich jetzt da vier Wochen, sechs Wochen, acht Wochen länger bleibe oder davor gehe, dann kriege ich das schon hin. Das funktioniert schon, ohne dass man Probleme kriegt. Also bei der Anmeldung sagt man das schon. Wir sind Sintis und wir reisen viel mit dem Wohnwagen rum und die Leute wissen das schon. Da setze ich dann das Schulamt in Verbindung mit ein und dann kriegt man ein Stempelbuch und da steht dann alles drin und dann kontrolliert die Lehrerin das Heft, okay, wo war die Tochter in der Schule überall, hat sie das alles erfüllt, weil Reisekinder immer schwierig sind und dann, na klar, wirst du abgestempelt als Reisekind, Zigeunerkind und da fängt es dann schon wieder an mit dem mit den Vorurteilen, dann ist das dann schwierig.
Kinder sind gerade heraus, sprechen aus, was Sache ist. Oder auch, was nur Vorurteil.
Wenn Kinder Kinder begegnen, die schenken sich nichts. Ne? Die Kinder haben uns gesehen und sie geschrien, hat sie China kommen. Ja, das war noch keine Wertung, das war nur Feststellung. Hat sie China kommen. Ja, wir haben gesagt, ihr ecklige Bauernkinder, ja, eckige Bauernsäckel. Na, wir waren ja Stadtkinder, ne? Wir waren ja privilegiert, ne? Also dann lauter Bauern. Wir haben es natürlich uns auch schön geredet, ne? Das sind die blöden Bauern da, ne? Die Bauern sind mir uns auch blöd aufgestellt. Natürlich blöde Kinder, genauso blöd wie die gewesen. Und später, als wir dann Pubertierende waren, ne? Da war ich war 16, meine Schwester war schon 19, ja, 16. Wir waren beim Titisee wieder gestanden, hinterm Titisee, ja, wo uns die Touristen natürlich nicht sehen, klar. Und dann sind wir aber in die Disco, wir zwei. Und das war dann sehr lustig, weil meine Schwester und ich, wir haben dann den Jugendlichen und den Heranwachsenden damals in der Disco gezeigt, wie Stuttgart tanzt. Und da waren wir die Highlights natürlich dazwischen. Ja, natürlich, weil wir waren brillante Tänzer, meine Schwester, so wie ich. Ne? Und dann haben die uns im Rind und hoch da, in welcher Pension logiert denn ihr? Ja, da vorne weiß nicht, wie es heißt. Ja, wie wir uns dann der Vogtstuhle haben aus der Disco. Ne? Und bei Nacht und Nebel unseren Platz gesucht haben in der Dunkelheit, ne? Im Wald. Ja, das war verdammt Schweres. Ne? Du hast keine Lichtquelle mehr und du kennst dich ja eigentlich in dem Wald auch nicht aus. Ne? Und irgendwann haben wir es doch gegen Morgen dann gefunden. Ja? Weil es ist keinerlei Lichtquelle da. Das Feuer war aus, alle schliefen. Ne? Aber das war so ein Highlight. Ne? Da waren wir den Bauern alle überlegen. Ne? Wir waren ja die Stadtmenschen. Wir waren ja beides. Ne? Wir sind in die Schule, wir waren eine bestimmte Bildung auch schon gehabt. Ne? Und da waren wir noch Stadtkinder gegen die dumme Dorftrottel da. Ne? Rassismus und Bösartigkeit habe ich eigentlich als Kind im Schwarzwald so nie erfahren. Nein. Das beginnt alles erst später. Aber als Kind habe ich das wirklich im Schwarzwald nicht erfahren. Das einzige Problem bestand, von A nach B zu kommen, wenn ja keine Ziele geht. Kreuz und quer über Berg und Tal. Die Straßen mitunter, nach denen die Realität bestimmt. Nein, das können wir nicht, die Straße. Die können wir nicht laufen, ja, aber nicht fahren. Und dann gab es wieder Teilstücke, Bundesstraßen, heutige große Viersburge, damals aber schon geteerte Straßen, nach Freiburg, quer durch den Schwarzwald von Schwenningen, Hüfingen nach Freiburg, die waren dann geteert. Ja, dort konnte man natürlich dann mit einem kleinen Kiste auch rumeiern, ne? Da ging das dann flotter. Aber wir sind wirklich den ganzen Schwarzwald in alle Richtungen rauf und runter und das Jahr um Jahr.
Nochmal zur Orientierung. Hier bei Peter Reinhardt geht es um die Zeit Anfang der 60er Jahre. Manu Guttenberger ist Jahrgang 78.
Also ich bin der Manu aus Stuttgart. Manu Guttenberger ist mein Name. Ich bin Sinto, Musiker. Bekannter Musiker, glaube ich, hier im Stuttgarter Raum oder auch überall. Ist mein Hauptberuf. Ja. Normaler Bürger, lieber Mensch, ja, fahrender, noch unterwegs ist mit dem Wohnwagen, Vater von 7 Kindern, 2 Enkelkinder, Cousin und Cousine, Onkels und Tante, kann ich gar nicht aufzählen. Jetzt so, wenn ich es aufzählen würde, den noch mal eine halbe Stunde dran hocken. Weil die haben wieder Kinder und die Kinder und die, also Familie Guttenberg ist eine wahnsinnig große Familie. Von hier, von Stuttgart angefangen bis Bodensee, vom Bodensee bis Hamburg, bis Frankreich. Also wir sind überall vertreten, brutal groß. Wir sind Sintis, wo umherziehen. Umherziehen ist schwierig, das hört sich auch wieder so, umherziehen ist so... Wie soll man sagen, wir sind viele, viele Wohnwege. Wir haben ein festes Ziel, wo wir hinfahren. Da macht man dann Musik, da geht man arbeiten. Viele Leute arbeiten mit Schrott. Viele arbeiten mit anderen Geschäften, also was handwerkliche Geschäfte sind. Wir ziehen durch Deutschland, Europa durch. Wir machen Musik überall. Wenn wir bestellt sind, bestellte Musik, klar. Die Leute buchen uns und dann gibt es für uns extra Wiesen, wenn wir Glück haben. Oder wir stellen uns einfach auf Wiesen, fragen dann beim Bürgermeisteramt, ob wir uns da hinstellen dürfen, weil Campingplätze meistens keine Chance hast. Auch nicht alleine, weil ich Asinto bin, deswegen. Die Leute mögen das nicht, die Leute haben Angst. Das, was sie nicht kennen, das mögen sie nicht. Und das, was sie im Kopf haben, das sind nur schlechte Geschichten.
Aber die Reise war die Imagination eigentlich. Wenn sie begann, dann waren das die strahlendsten Gemüter. Ob alt oder jung, alle waren beglückt. Tatsächlich, und ob es tagelang geregnet hat oder nicht, das war vollkommen egal. Es war der schönste Regen, den es überhaupt gab. Und ja, die Luft schmeckte süß und überhaupt war alles. Besser ging es nicht. Nein, und als dann ja, es anstand, also jetzt wir gehen nach Hause, ihr müsst in die Schule. Ja, dann war das eine Tragödie, unvorstellbar. Für uns auch emotional. Es lief die Tränen, also alt wie jung war traurig, unvorstellbar traurig. Niemand sprach darüber. Aber so ging das Jahr um Jahr. Ja, umso mehr freuten wir uns wieder auf das nächste Jahr, wenn wir wieder in diese komische Reise gehen, na, mit dem Dreirad und vielleicht war es dann auch irgendwelche LKWs, kleinen LKWs, die beplant waren. Und da hatten wir dann Stroh drauf und Leintücher über den Stroh. Und darauf schliefen wir wochenlang. Was ein bisschen schlafen, was überhaupt gab, ja. Das war im Großen und Ganzen die Reise. Viel mehr als eine Begrifflichkeit. Das ist natürlich ein Lebensgefühl. Ne? So. Menschen, die das ganze Jahr unterwegs waren, ne? Das gibt es heute wenige. Aber als ich Kind war, gab es viele, die scheinbar wohnungslos waren, ne? Die im Wohnwagen lebten. Ne? Da gab es doch dann den eine oder andere Leute, ne, die ja keine Wohnung besaßen, halt, außer dieses Vehikel, der Wohnwagen. Ja, das Leben war geprägt von dem Zyklus. Na, wenn es dann früher wurde, dann warteten die Menschen sehnsüchtig auf den März. Und sie zelebrierten förmlich das, wenn die ersten Sonnenstrahler kamen im Frühjahr. Nein, dann verändert sich ihr Gemüt sofort. Jetzt kommt die Zeit, jetzt bald. Ja, und sie huschten sich auf, alle Alte, vor allem die Alten, ne, wie die das zelebriert haben. Da ging es nicht um Abenteuer zu erfahren, nein, um zu leben. Das war für diese Menschen zu der Zeit überlebenswichtig, ganz arg, weil deren Brot hing mit an dem.
Die meisten sind im Schrotthandel tätig. Die sammeln einfach ein, so Kupfer, Messing, Edelstahl, Alu, das kaufen sie und verkaufen es wieder. Die Zwischenhändler, wo was verdienen tun, wo ihre Steuerzahler tun, ganz normale Arbeiter, einfach aber nur im Metallgeschäft. Das wird direkt auf den LKW drauf und direkt beim Schrotthandel abgegeben. Die arbeiten auch von 7 bis um 8 Uhr. Die anderen sind Fassadenreiniger. Es gibt viele Fassadenreiniger, machen die Steinreinigung und ja, und die anderen gehen dann abends dann ihre Musik machen. Die machen dann ihr Konzert von 8 bis 10 und meistens kommt meine Frau mit, dass ich nicht so alleine bin. Mein Sohn ist sowieso immer bei mir. Der spielt ja sowieso in meiner Band mit. Und ja, mein Cousin ist schon auch bei mir, das ist der, wo die Reise organisiert. Die Band muss immer zusammen sein, weil das ist unsere Arbeit und ohne die Band existieren wir nicht.
Die Band, das gemeinsame Musikmachen, das Zusammenspiel ist nicht nur der Ausdruck des Zusammenhalts, es ist auch existenziell. Das Reisen war früher gezwungenermaßen eine Überlebensstrategie, eine Option, an Wirtschaftskreisläufen partizipieren zu dürfen.
Als wir auf die Reise gingen, als es begann, hatte mein Vater Bargeld 23 D-Mark. Das war das Geld, was die Familie Reinhardt hatte. Definitiv nicht mehr. Nur 23 D-Mark. Benzin kostete, wenn ich es richtig im Kopf habe, 30 Pfennig der Liter. Ne? Ja. Und dieser Rasenmähermotor von dem Dreirad, ja, mit der Pritsche hinten drauf, der brauchte wohl kaum was. Eine Zweitaktermischung, ja. Wir sind ja nebenher gelaufen, weil er konnte ja uns gar nicht sehen. Berg drauf. Mein Vater saß von da drin und hat gerufen, schieben, Kinder, schieben, wir kommen schon zu den Bergen hinauf. Ja, das war die Reise.
Ja, also wir sind dies, erkennen uns selber untereinander sofort. Aber ich weiß nicht, wie die Leute uns erkennen. Und ist mir auch oft ein Rätsel. Und da denke ich mir auch, okay, woher weiß er, dass ich jetzt ein Sinto bin? Vielleicht vom Wohnwagen her. Wir haben große Wohnwagen. Klar, wir sind lang unterwegs. Wir haben große Autos. Weil für große Wohnwagen brauchen wir große Autos. Mit viel PS. viele Sintis oder fast alle Sintis investieren nicht viel Geld in, dass sie sich ein Haus kaufen oder irgendwas. Sie investieren auf ihr Wohnwagen, auf ihr Auto, weil das, das ist, was wir haben. Wir investieren 100.000 Euro in einen Wohnwagen und in ein Auto rein. Der andere kauft sich ein Haus für viel Geld und der Sinto kauft sich einen Wohnwagen und ein Auto. Und wahrscheinlich das Auftreten oder irgendwie, denke ich, dass die Leute uns daran erkennen tun. Ja, da kommt die Zigeuner mit der großen Wohnwagen, mit der dicken Mercedes. Aber das ist einfach ein Vorurteil. Ich meine, es gibt auch viele deutsche Leute, die große Wohnwagen haben. Und vielleicht haben sie auch einen Bus vorne dran stehen, wo den Wohnwagen zieht.
Ich weiß, dass die Reise begann bei Weiterstadt. Das weiß ich noch. Weiterstadt, und dort haben wir schon übernachtet, weil weiter ging's nicht. Ja, also Weiterstadt war schon eine Tagesreise, ne, mit dem Gefährt halt. Ne. Oder Herrenberg, weiter sind wir auch nicht gekommen. Ne. Also diese Dimension war zu realisieren an einem Tag. Da, zu Fuß und mit dem Gefährt halt. Ne. Mehr ging nicht. Die Reise war ja überlebensnotwendig für viele, viele Familien. Zum Unterschied von meiner Familie. Mein Vater war kein großer Möbelhändler, der verstand davon nichts. War ein brillanter Gitarrist, aber wir lebten von dem Können meiner Mutter und von ihren Beinen und ihren Armen, weil die lief den ganzen Tag von morgens bis zum Mittag, Nachmittag von einem Hof zum anderen. Und da die Leute hier im Schwarzwald mittellos waren, die waren arm, ganz arm. Aber sie brichten diese Knöpfe, diese Hosengummis, diese, ja, diese Sachen, die das Leben einer Hose verlängerten und so weiter, und eines Hemdes, das war dort sowas von angesagt. Aber nicht einmal diese Pfennigbeträge konnten die Leute mitunter aufbringen. Ne? Also kam genau das zustande, der Tausch. Na, meine Mutter brachte uns dann jeden Tag Rauchfleisch mit. Also wir hatten eine Kiste voll mit Rauchfleisch, als wir heimkamen. Jeder hatte im Schwarzwald seinen eigenen Speck. Na, der hing im Kamin. Das hatten sie. Aber Geld, nein. Und so kam der Tausch. Na, und natürlich gab es dann die einen oder anderen, meistens Gaststätten und Metzgereien. Ja, einmal verkaufte meine Mutter die ganze Tischdecken, weil da stand die Hochzeit von der Tochter an. Die hatten eine Metzgerei und eine Gaststätte und natürlich hatten die Geld dann. Wir mussten eine Woche vor Ort bleiben, weil die Ware ausging und meine Mutter bestellte per Telefon damals in Wuppertal nach. Dort bezog sie ihre Ware her und wir warteten auf der Bahn. Anschlussstelle Titisee, auf diesen Paketen, das kam dann diese Frau aus dieser Metzgerei und Gaststätte, die kaufte das alles. Na? Das war natürlich viel Geld. Na? Und die kaufte und kaufte und kaufte. Gleichzeitig hatten wir einen wunderschönen Platz, den garantierte diese Familie. Na? Da waren wir bei St. Lasien, immer schöner Wiestal, traumhaft. Na? Und die Familie war einflussreich, die hatten einen Gasthof. Bauernhof und diese Metzgerei waren reiche Leute, liebe Leute. In dem Jahr war es genau so, wie es idealerweise vielleicht angedacht war, aber in der Realität meistens gar nicht geklappt hat. Ja, wir kamen nach Hause mit relativ viel Geld. Ja, meine Mutter hatte jetzt wirklich viel Geld dort zusammengebracht, 23 Mark, jeden Tag 2-3 Mark. Aber wenn sie ja nicht braucht, die 2-3 Mark, weil sie hat ja auch immer diese Eier und diesen Rauchfleisch gekocht. Und von dem haben wir gelebt. 4 Wochen, 5 Wochen haben wir von dem gelebt. Tausch, na, mit dem Essen. Wir sind nicht in den Laden gegangen, ja, um Mehl zu kaufen vielleicht. Ja, dann wurde alles getauscht. Aber für uns war das nicht existenziell jetzt. Wenn ich mir richtig entsinne, waren da Zeiten dabei, wo mein Vater seinen Urlaub nahm, weil er arbeitete gerade in einem Betrieb. Und dann nahm er Urlaub für die Zeit. Wir hatten trotzdem kein Geld. Ne? Wir sind da nicht reicher heimgekommen, als wir gegangen sind. Musik. dann, als ich dann so 11 war, ja, 10, 11, dann ist unsere Reise eigentlich immer mit Onkel und Tante zusammen. Dann sind wir nicht mehr allein. Je mehr, umso schöner ist. Für uns war Reise die Begegnung mit unseren Leuten, mit meinen Tanten, mit meinen Cousins. Ja, das gemeinsame Zusammensein, das war die Hauptprägung der Reise. Aber bei den anderen, die davon lebten, war das genau ebenfalls der Schwerpunkt. Bei uns beschränkte sich es halt auf die Sommerferien an, weil danach gingen wir wieder zur Schule, weil wir lebten ein sogenanntes eingedeutschtes Leben. Die anderen, die blieben. Die blieben noch bis im Herbst. Ja, bis es kalt wurde, dann gingen sie heim.
Ich habe gar kein Stempelheft gehabt. Ich durfte gar nicht in die Schule gehen. Ich bin 78er Baujahr. Und neben uns war die Schule. Ja, ich durfte die erste Klasse durfte gehen. Und dann bin ich in die Sonderschule gekommen. Und habe gar nicht gewusst, warum. Ich habe die Lehrerin gefragt, dass ich mal in die Sonderschule. Ich habe da viel bessere Note wie der und der. Ja, das ist halt so, du kommst in die Sonderschule, du kommst mit dem Stoff nicht mit und. Die war aber weit voraus. Ich glaube, ich hätte in der dritten Klasse anfangen können. Ja, dann bin ich irgendwann in der Sonderschule gelandet. Und dann hat es keinen mehr interessiert, ob ich in die Schule gegangen bin oder nicht. Dann bin ich mit 11, 12, glaube ich, war ich das letzte Mal in der Schule gewesen. Bin weggeblieben von der Schule, bin mit meinem Vater arbeiten gegangen. Es kam nie ein Brief oder es kam nie eine Frage, wo ist der Mano? Das hat die Leute nie interessiert. Ich erinnere mich wie heute noch, mein Lehrer in der Sonderschule, Manfred Haug, hat er geheißen. Er wird ihn nie mehr vergessen. Der hat mir die erste Ohrfeige in meinem Leben gegeben, weil ich ein Zigeuner war. Hat er gesagt, das war für das, dass du ein Zigeunerkind bist. Und du so frech hier auftreten tust und das für selbstverständlich hältst. Ich weiß nicht, was er damals für selbstverständlich gehalten hat. Ich weiß nicht, was es gelegen ist. War das erste Mal, dass ich eine Ohrfeige gekriegt habe und da bin ich nach Hause geschickt worden. Sind meine Eltern in die Schule gegangen und da ging es dann ab. Und klar, welcher Mensch lass sei Kind, Schlager. Und der war noch wirklich, der war noch von der alten Garde. Ich erinnere mich noch dran, ich dachte, der hat einen Dachschader. Der wollte echt, dass ich meine Hand ausstrecke tue und der wollte mir mit so einem, ja, jetzt weiß ich es wieder genau, ich habe die Hand weggezogen und da hat er mir eine Ohrfeige gegeben. Dann bin ich nie mehr in die Schule gegangen. Und kein Mensch hat es interessiert. Ich habe den Mann noch mal viele Jahre danach gesehen, wo ich 20, 21 war, durch Zufall. Der war schon lange in Rente und ein alter Mann mit 70 Jahre. Ja, ganz eingefallen, nicht mehr so groß und nicht mehr so mächtig, wie er mal war. Und er hat mich zu ihm an den Tisch geguckt, ganz frech. Ah, grüß Gott, Herr Haug, wie geht's Ihnen? Er guckte mich so an, sagt er, kennen wir uns irgendwoher? Ich sage, ja, ich bin der Zigeunerjunge. Ah, okay. Ich habe gesehen, es war ein bisschen unangenehm. Er hätte mir keine Ohrfeige geben können mehr. Klar, mit 20. Und habe ihn gefragt, aber was mir ganz wichtig am Herzen war, sagt Herr Haug, warum habe ich die Ohrfeige damals bekommen? Er sagt, ja, er hat die Gesetze nicht gemacht, es war damals so. Es ist einfach, weil du ein Zigeuner bist, deswegen. Dann bin ich aufgestanden, bin dann auch rausgegangen und habe mir auch mal Teil gedacht. 1945 bis 85, das ist eine ewige Zeit, ja. Aber der ist da irgendwie hängen geblieben im Kopf. Mit seinen Nazi-Sachen und mit seiner Einstellung und das. Du bist ein Sünder. Er hat gesagt, du bist ein Sünder. Er hat mich gesagt, du bist ein Zigeuner, deswegen durftest du nicht in die Schule kommen. Damals haben sie gesagt, du bist ein Türke oder du bist ein Italiener. So waren wir die Zigeuner. Und für uns war das ja immer ein brutales Schimpfwort.
In der nächsten Episode ist die Welt angeblich noch in Ordnung. Es geht um den Geruch des Wohnwagens, die Stille des Schwarzwalds, das Forellenwildern, die Bäckergeige und ein Barockmöbel aus dem Hasenstall und geklaute Kinder. Ganz herzlichen Dank an Peter Reinhardt und Manu Guttenberger, von dem auch die Musikstücke stammten, sowie herzlichen Dank an das Kulturamt der Stadt Stuttgart, die Bürgerstiftung Stuttgart und die Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg für die Unterstützung bei der Erstellung dieses Podcasts. Produktion Uwe Kassel 2025.